ARD.
Nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas müssen wir immer wieder feststellen, dass dieser jeden Tag neu erarbeitet werden muss. Die Zwischenfälle der vergangenen Tage zeigen die Fragilität der Vereinbarung. Wir müssen immer wieder Überzeugungsarbeit auf beiden Seiten leisten.
Bundesaußenminister Wadephul zur aktuellen Entwicklung im Nahen Osten.
Israel teilt mit, die vereinbarte Waffenruhe jetzt wieder einzuhalten.
In der vergangenen Nacht gab es heftige Luftangriffe nach dem Tod eines israelischen Soldaten.
Außenminister Wadephul startet eine Nahostreise. Erste Station ist Jordanien.
Russlands Präsident Putin wünscht, dass in seinem Land mehr Kinder geboren werden.
Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 29. Oktober um 16 Uhr. Gestern Abend dachte man ja, jetzt geht alles wieder von vorn los. Israels Ministerpräsident Netanyahu kündigte an, wieder massiv gegen die Hamas im Gazastreifen vorzugehen. Er wies die Armee an, neue Angriffe zu starten.
Ja, und die gab es ja auch in der vergangenen Nacht. Wir haben heute früh schon darüber berichtet. Israels Luftwaffe warf Bomben und gibt an, 30 Kommandeure von Terroreinheiten seien das Ziel gewesen. Es starben auch viele Zivilisten. Der Grund für die neuen Angriffe, die Hamas soll israelische Truppen angegriffen haben, aus einem Tunnel heraus und damit gegen die Waffenruhe verstoßen haben. Ein israelischer Soldat ist gestorben.
Heute Vormittag gab es dann aber auch eine gute Nachricht.
Ja, Israels Armee hat mitgeteilt, sie werde die Waffenruhe jetzt wieder einhalten. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer fasst das Geschehen noch einmal zusammen.
Bilder von Nachrichtenagenturen zeigen Leichen und Verletzte, darunter Kinder, die in Krankenhäuser eingeliefert werden. Taher Albana, ein junger Mann aus Khan Yunis, sitzt auf einer Liege. Er blutet am Kopf. Gerade hatten wir die Nachricht gelesen, dass Netanyahu gedroht hat, Gaza anzugreifen. Dann begann der Luftangriff direkt über unserem Haus. Das Dach stürzte ein. Unsere Nachbarn haben uns unter den Trümmern hervorgezogen. Die Welt hört nicht zu. Sie ignoriert uns. Gott entscheidet über die, die uns in Gaza sterben lassen. Am Morgen kündigte die israelische Armee an, die Luftangriffe einzustellen und sich wieder an die Waffenruhe zu halten. Auslöser für die Angriffe war dem Militär zufolge ein Angriff der Hamas auf Soldaten gestern in Rafah. Dabei wurde ein Soldat getötet. Bevor Premier Netanyahu den Befehl an die Armee gab, habe er sich mit den USA abgestimmt, berichten Medien. US-Präsident Trump hat kein Interesse daran, dass sein Friedensplan scheitert. Auf einem Asienbesuch an Bord der Air Force One sagte er mit Blick auf die Hamas: Sie haben einen israelischen Soldaten getötet. Also hat Israel das Recht, zurückzuschlagen. Das sollten sie auch tun. Nichts wird den Friedensplan gefährden. Die Hamas ist ein kleiner Teil des Deals im Nahen Osten. Und sie sollten sich benehmen, sonst werden sie ausgelöscht. Noch immer befinden sich 13 tote israelische Geiseln in der Hand der Hamas. Die hatte sich verpflichtet, alle Geiseln, auch die Toten, zurückzugeben, den vereinbarten Zeitrahmen dafür aber nicht eingehalten, mit der Begründung, die Leichen seien im zerstörten Gazastreifen schwer zu finden. Israel bezeichnet das als Verzögerungstaktik, um sich als Terrormacht in Gaza wieder etablieren zu können. Zuvor hatte eine israelische Drohne vermummte Männer dabei gefilmt, wie sie einen Leichensack in einer Grube mit Sand bedeckten, um ihn später im Beisein des Roten Kreuzes wieder auszugraben. Das Rote Kreuz verurteilte den gefakten Leichenfund. Die Überreste gehörten zu einer toten Geisel, die Israel bereits aus Gaza geborgen hatte. Die Familie muss ihren Sohn nun zum dritten Mal beerdigen. Rishel Tsarfati ist die Mutter von Ofir Tsarfati, der getöteten Geisel. Wie kann man sein Kind Stück für Stück beerdigen? Wie soll man das immer und immer wieder überleben? Jedes Mal, wenn wir das Grab öffnen, öffnet sich die Wunde in meinem Herzen und ein kleiner Teil von mir wird dort mitbeerdigt.
Soweit der Bericht von Bettina Meyer. Also erst einmal herrscht wieder eine Waffenruhe im Gazastreifen, aber noch immer warten israelische Familien auf die Leichen ihrer Angehörigen.
Ja, und das ist ein sehr entscheidender Punkt in Israel. Erst wenn der abgeschlossen ist, dann kann weiter am Friedensplan von US-Präsident Trump gearbeitet werden. Das hat Bettina Meyer in einem Gespräch auf NDR Info noch einmal hervorgehoben. Hier ein Auszug.
Es ist eine Waffenruhe, die eigentlich in so einen Friedensvertrag münden soll. Aber da sind wir jetzt noch ganz am Anfang. Und es ist so, dass ja diese Waffenruhe und die Vereinbarung dazu vorsieht, dass die Hamas alle Geiseln zurückgibt, auch die Toten. Es sind immer noch 13 tote Geiseln im Gazastreifen. Und die Hamas hat es in den vergangenen Tagen immer wieder auch herausgezögert, so sagt es die israelische Regierung, diese Leichen zurückzugeben. Und insofern ist dieser Schritt noch nicht mal zu Ende. Und erst dann kann es ja weitergehen und dieser Friedensvertrag ausgehandelt werden. Da würde auch dazugehören, dass die Hamas die Waffen abgeben muss. Auch das halten hier viele für ausgeschlossen. Die Hamas hat sich in den letzten Wochen wieder als Macht präsentiert und nutzt auch jetzt diese Pause dazu, um sich hier wieder als Macht in den Straßen zu etablieren. Insofern schauen jetzt erstmal viele hier drauf, dass ja diese 13 Familien, die auf ihre Angehörigen warten, auf die Beerdigung, dass die zunächst mal abschließen können. Das ganze Land, das sagen mir immer wieder auch die Menschen auf der Straße, die protestieren auch gegen den Krieg und gegen Netanyahu, dass die nicht weitermachen können, wenn nicht alle Geiseln aus dem Gazastreifen zurück sind.
Der Bundesaußenminister Wardefull hat beide Seiten aufgerufen, sich an das Vereinbarte zu halten. Die Hamas forderte er auf, die Waffen niederzulegen und die sterblichen Überreste aller Geiseln zu übergeben. An Israel appellierte er, sich militärisch zurückzuhalten.
Wardefull äußerte sich vor seinem Abflug nach Jordanien, der ersten Station einer kleinen Nahostreise. Der Besuch war eigentlich schon im Juni geplant, fiel damals aber wegen der iranischen Angriffe auf Israel aus. Was Wardefull und sein jordanischer Amtskollege zu besprechen haben, das erzählt uns Christina Nagel aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Da Jordanien und Deutschland in vielen Bereichen eng zusammenarbeiten, braucht es kein großes Zeremoniell. Die Zeit soll vielmehr genutzt werden, um über drängende Fragen zu reden. Da ist der erneute Bruch der Waffenruhe im Gazastreifen, die nach wie vor katastrophale humanitäre Lage dort und die Frage, was getan werden kann und muss, um den ausgehandelten 20-Punkte-Friedensplan zu retten, auch wenn der noch viele Leerstellen hat.
Wir müssen klären, wer verwaltet den Gazastreifen. Wir müssen klären, wer sorgt für Sicherheit.
Offen ist auch die Frage, ob und wann angesichts der brüchigen Waffenruhe eine Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen Sinn macht, die Deutschland gemeinsam mit Ägypten veranstalten will. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Angehörige in Israel noch immer darauf warten, dass die Terrormiliz Hamas getötete Geiseln zurückgibt. Mit Sorge sehen Jordanien und Deutschland auch die Entwicklung im Westjordanland, die Übergriffe auf Palästinenser, die Siedlungspolitik und eine erste Entscheidung des israelischen Parlaments über einen Gesetzentwurf, der vorsieht, Teile des Westjordanlands zu annektieren.
Das waren Informationen von Christina Nagel. Und jetzt ein Ortswechsel. Wir gehen in die Ukraine. Dort rücken Russlands Truppen langsam, aber anscheinend unaufhaltsam vor. Jetzt könnte die nächste Stadt vor dem Fall stehen, Thorsten.
Ja, es geht um die Stadt Pokrowsk in der heftig umkämpften Ostukraine im Donbass. Da gab es in den letzten Tagen bereits Berichte, dass vereinzelte russische Trupps in die Stadt eingedrungen sind und sozusagen hinter der Front kämpfen. Und Militärblogger aus der Ukraine und aus Russland sagen jetzt übereinstimmend, es sind immer mehr Soldaten, die dort eindringen. Sie sollen sich Straßenkämpfe liefern mit den ukrainischen Verteidigern und versuchen offenbar mit Drohnen und Mörsern, deren Nachschubwege abzuschneiden.
Leben denn dort noch Menschen?
Nur noch sehr wenige. Vor dem Krieg hatte Pokrowsk etwa 60.000 Einwohner. Die Stadt ist mittlerweile aber sehr stark zerstört.
Russlands Präsident Putin hat in Moskau heute ein Militärkrankenhaus besucht und nach Darstellung des Kreml sprach er den Soldaten Mut zu, ihre Anstrengungen seien nicht umsonst, so wird der russische Präsident zitiert.
Auch der Drohnenkrieg ging in der vergangenen Nacht weiter. Im südukrainischen Gebiet um Odessa waren knapp 27.000 Haushalte vorübergehend ohne Strom nach russischen Luftangriffen. Und die Ukraine hat ihrerseits zwei russische Ölraffinerien beschossen.
Etwas überrascht hat mich eine Meldung aus Rumänien. Die USA wollen ihre dort stationierten Truppen reduzieren. Was steckt denn dahinter?
Rumäniens Verteidigungsminister versuchte erstmal zu beschwichtigen. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 hatte der damalige US-Präsident Biden eine zusätzliche US-Brigade nach Osteuropa geschickt und sie ist in Rumänien, aber auch in anderen Ländern stationiert und sie soll jetzt offenbar wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehren. Genau wissen wir das noch nicht. Rumäniens Regierung stellt aber klar, dass dies kein kompletter Abzug der USA sei. Etwa 1.000 US-Soldaten blieben dort stationiert.
Russlands Präsident Putin hat in einer Rede im September zwei Schlüsselaufgaben für sein Land benannt. Einmal einen Sieg im Ukraine-Krieg, den er natürlich so nicht nannte, und zum Zweiten eine Verbesserung der demografischen Lage.
Ja, Putin wünscht sich, dass mehr Kinder geboren werden, möglichst 3 pro Familie. Der Kreml hat einen Demografierat eingesetzt und der hat beschlossen, dass vom März kommenden Jahres an ein Register eingeführt wird über schwangere Frauen und ihre Neugeborenen. Daten über seine Bevölkerung braucht ja jedes Land, das ist klar. Und so hat die Regierung das auch begründet als Entscheidungsgrundlage für Sozialmaßnahmen. Zweck ist aber natürlich auch, ausreichend Soldaten zu haben. Über Reaktionen in der Bevölkerung berichtet Stefanie Markert aus dem ARD-Studio Moskau.
Ja, das Register ist nicht die einzige Maßnahme. Geburten sollen gerade bei Studentinnen und sogar Schülerinnen gefördert werden. Da gibt es Prämien von 100.000 Rubel, umgerechnet gut 1.000 Euro in immer mehr Regionen. In den sozialen Medien findet man da kritische Fragen wie eine Einmalzahlung und was mache ich dann? Gegen Teenager-Schwangerschaften regt sich auch unter Abgeordneten Widerstand. Das sei medizinisch und moralisch nicht vertretbar, die finanziell zu fördern. Und immerhin 43% befürworten offiziell diese Prämien. Ab kommendem Jahr soll die Einkommenssteuer für gering verdienende Familien mit 2 oder mehr Kindern faktisch auf 6% gesenkt werden, hieß es im Demografierat. Und dafür gibt es natürlich auch viel Zuspruch.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.